Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Die Mitglieder des VfL Bochum haben ein neues Präsidium gewählt. Wir sprechen heute darüber, warum das Team Zukunft dann doch so deutlich gewonnen hat und was wir vielleicht auch hoffen und erwarten vom neuen Präsidium. Und es geht um den Kader. Es sind ein paar Transfers beim VfL passiert. Wo ist da schon gut was gelaufen? Was geht aber vielleicht auch noch? Was sollte noch kommen? Alles heute Thema.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Als allererstes stellen wir vielleicht mal ein neues Gesicht in der Runde vor. Christian Schürmann aus der Radio Bochum Sportredaktion und VfL-Experte. Hallo.
Ja, hallo zusammen. Schön, hier zu sein.
Und Ralf Ritter von der WAZ, ein altbekanntes Gesicht.
Quasi. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich.
Ich mich auch. Mein Name ist Annalena Fehltke von Radio Bochum. Und ja, zuerst mal müssen wir gratulieren. Haben wir gerade mal festgestellt, so wollen wir
zweimal.
Die Folge anfangen.
Wir müssen zweimal gratulieren, genau. Ja.
Genau.
Wir dürfen.
Ja, einmal der U19 zum Sieg des Westfalen-Pokals gestern. Sehr
genau.
Überragend.
6:2 in Paderborn, ganz tolle Truppe. Ja. Mit vielen tollen jungen Spielern, von denen der VfL ja auch in Zukunft noch einige bei sich behalten
davon
wird.
Zählen und wird, ja. Da davon. Werden wir noch einige sehen, da bin ich mir sicher.
Ja.
Und dann
und natürlich stand die Präsidiumswahl genau. In den letzten Wochen im Fokus. Am Samstag ist die dann gelaufen und
genau, ihr wart beide dabei. Ja. Es war eine Bullenhitze, also erstmal Hut ab fürs Durchziehen.
Jetzt gratulieren wir erstmal dem Team Zukunft.
Genau. Um Hans-Peter Phillis,
Hans-Peter Phillis, Anni Lute, Christian Stenneken, Bettina Stratmann,
Till Grönemeyer.
Und Till Grönemeyer haben gewonnen und Jupp Tenhagen wird kooptiert.
Genau. So, da haben wir es nochmal. Schön vollständig. Ihr werdet es ja mitbekommen haben, ne? Ja, ihr beide wart dabei, wie gesagt, es war heiß, es war, auch die Stimmung war heiß, so oh ja. Wie ich das gehört habe. Ja, erzählt gerne mal, wie war es erstmal so?
Also ich muss sagen, es war deutlich länger, als ich es erwartet hätte und ich glaube, das hat auch der Stimmung oder zur Stimmung beigetragen letztendlich. Es war sehr warm, ich glaube, es war einer Stunde, anderthalb Stunden kamen die ersten Buhrufe, so wie ich das wahrgenommen habe. Und das hat sich dann auch immer wieder hochgesteigert.
Ja, es war dann halt auch hitzig auf der Bühne teilweise, wobei ich sagen muss, es hielt sich noch in Grenzen. Ich hätte mir noch eine größere Schlammschlacht vorstellen können, ist zum Glück ausgeblieben, lag an den Mitgliedern, die überhaupt keinen Bock auf eine große Schlammschlacht hatten, lag an der souveränen Leitung von Carina Gödecke, lag vor allem an Andreas Lute und Hans-Peter Phillis, die Vorwürfe der anderen Gruppe, vor allem von Karl-Heinz Bauer, sehr souverän, fand ich, haben abprallen lassen. Insbesondere Karl-Heinz Bauer, der langjährige Mannschaftsarzt, der Vorstandsvorsitzender werden wollte beim VfL Bochum, ging direkt auf persönliche Konfrontation, insbesondere gegen Hans-Peter Phillis. Hm. Und das kam bei der Mehrheit der Mitglieder, ich denke auch bei vielen Unentschlossenen überhaupt nicht gut an. Das Team Zukunft war dann tatsächlich, wie der Name sagt, mehr in die Zukunft gerichtet. Das Team Wir für den VfL hat sich vor allem darauf fokussiert, zurückzublicken und vor allem Hans-Peter Phillis anzugreifen. Und das war dann für mich dann letztlich auch entscheidend, dass das Team Zukunft so deutlich gewonnen hat.
Ja, ihr seid ja sicherlich auch da reingegangen in diese Mitgliederversammlung. Also es war ja vorher gar nicht so richtig klar. Es hatte sich ja keiner in der öffentlichen Meinung, meiner Meinung nach, abgezeichnet, dass jetzt Team A oder B gewinnt.
Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.
Ja. Genau.
Und auf der Bühne hat das Team Zukunft eindeutig das bessere Bild abgegeben, hat mehr für Aufbruchstimmung gesorgt, hat das Positive herausgestellt. Ganz konkret wurden sie in vielen Punkten auch nicht. Können sie aber meines Erachtens auch noch nicht, denn jetzt stehen erstmal die wichtigen Gespräche an, zum Beispiel mit der Geschäftsführung. Jetzt müssen sich alle erstmal auf einen Stand bringen, um dann in die Umsetzung zu gehen.
Ich denke auch, dass das Auftreten auf der Bühne maßgeblich dazu beigetragen hat, wie deutlich die Wahl am Ende ausgefallen ist.
Die haben ja fast eine doppelte Anzahl an Stimmen bekommen, ne?
Ja, knapp 600.
Zwei Drittel.
Ja, genau.
Zwei Drittel.
600 zu 1240
zu 671.
Und ich glaube, dass die Mehrheit der Mitglieder, die vor Ort waren, unentschlossen dahingegangen sind. Und so wie ich das in dem Block wahrgenommen habe, in dem ich mich platziert hatte, war das anfangs auch noch anders, weil es war vorgesehen, dass sich beide Teams vorstellen mit einer Zeit von 15 Minuten. Und als dann das Team Zukunft, das angefangen hat, direkt mal 25 Minuten vorgelegt hat, habe ich eigentlich schon gedacht, jetzt muss das Team Wir für den VfL sich eigentlich nur kurz halten, sich aufs Wichtige funktionieren und dann haben sie eine richtig gute Chance. Die haben dann aber 29 Minuten hingelegt.
Noch länger.
Und haben gefühlt noch weniger darüber gesprochen, was sie denn jetzt eigentlich vorhaben mit dem VfL. Und da ist die Stimmung dann schon relativ früh, habe ich das wahrgenommen, Richtung Team Zukunft gekippt.
Die ersten spürbaren, wahrnehmbaren Reaktionen, lauteren Reaktionen gab es dann halt auch nach dem Vortrag von Mega Dorni. Ja. Die fand ich eigentlich einen ganz tollen Auftritt hingelegt hat und dann aber, finde ich, den Fehler gemacht hat, von sich aus das Thema BVB anzusprechen. Wir wissen, im Vorfeld kursierten Bilder von ihrem BVB-Trikot von früher durch die sozialen Medien. Sie steht dazu, dass es so war. Sie hat das Thema offen und ehrlich angesprochen. Das war mutig, aber für die Wahl ein Fehler.
Ich habe mich auch gefragt nach der Wahl, war das der richtige Move, das so offensiv anzugehen?
Nein.
Nein, auf keinen Fall. Es hat keiner danach gefragt. Wäre die Frage letztendlich in der Fragerunde aufgekommen, dann hätte man immer noch drauf reagieren können. Und ja, so wie du das sagst, Ralf, sie hat gute Punkte angesprochen. Sie hat darüber gesprochen, wie der Fußball günstig bleiben muss, dass sich jeder den Fußball leisten kann. Und hat sich alles, was sie davor gesagt hat, dadurch eigentlich kaputt gemacht und damit auch das ganze Team leider runtergezogen.
Ja. Ja, ist aber eine Kommunikationsentscheidung gewesen, vielleicht die falsche.
Ja, die Strategie ging überhaupt nicht auf, halt, wie gesagt, insbesondere Karl-Heinz Bauer wirkte wie ein gekränkter Mann, der einfach nur Phillies verhindern wollte. Ja. Und mit Verhinderung, reiner Verhinderung, ist dem VfL Bochum ja nicht geholfen, sondern es muss ja nach vorne gehen.
Und das war ja genau der Punkt, ist durch die Fragen der Mitglieder klar geworden, es ist wichtig, dass jetzt nach vorne geblickt wird und das genau das, was zu dieser Wahl geführt hat, nämlich diese Schlammschlacht, dieses dreckige Wäschewaschen, was auch genannt wurde, das wollte da keiner sehen und das war leider die Strategie von, was war die Strategie von Team Wir für den VfL und das hat natürlich nicht funktioniert.
Ja, ihr sagtet jetzt auch, dass Team Zukunft ist auch so ein bisschen unkonkret geblieben. Ist natürlich jetzt die Frage, was können wir denn jetzt erwarten vom neuen Präsidium?
Ja, erstmal, dass es einen Generationenwechsel gibt. Andreas Lute wird Vorstandsvorsitzender werden. Das finde ich persönlich gut, denn da ist ein klarer Schnitt. Das war auch ein kluger Schachzug übrigens vom Team Zukunft, dass Hans-Peter Phillis, der nun mal seine Vergangenheit hat und kritisch gesehen wird, der auch Fehler eingeräumt hat und eingestanden hat, nicht mehr die Doppelspitze bildet, alleine. Ja, damit ist auch so ein Vorwurf wie One-Man-Show einfach mal weggefegt und es gibt einen echten Wechsel. Hans-Peter Phillis steht aber weiterhin zur Verfügung mit seiner Expertise. Das ist auch gut so. Man hat ja auch zusammen als Team das angepackt. Er soll dann Aufsichtsratsvorsitzender werden, sodass man da eine gute Mischung hat. Andreas Lute ist ein sehr schlauer, eloquenter Kopf, sehr gut vernetzt im sportlichen Bereich, bundesweit bekannt, anerkannt, bringt ein gutes Netzwerk mit.
Ein guter Kommunikator auch.
Ist ein sehr, sehr guter Kommunikator. Mhm. Wie gesagt, aus meiner Sicht hat vor allem Andreas Lute die Wahl gewonnen, sowohl in der Kampagne vorher, wo er die Strippen gezogen hat, die meiste Kommunikation übernommen hat, auch in den sozialen Medien. Als auch auf der Bühne, wo er sehr besonnen reagiert hat.
Ich finde, man hat Andreas Lute in keiner Sekunde, weder bei der Wahl selbst, bei den Gesprächen davor, bei den Interviews, die wir davor geführt haben, in irgendeiner Sekunde angemerkt, dass er noch null Erfahrung hinter den Kulissen hat. Ne? Klar, ja, das ist ein renommierter Profi, der weiß auch, wie das hinter den Kulissen abgeht, aber Erfahrung hat er natürlich nicht. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, was können wir erwarten? Erwarten ist immer schwierig. Man kann jetzt nur hoffen, dass das, was auch wirklich kommuniziert wurde, so angepackt wird. Man kann hoffen, dass Hans-Peter Phillis wirklich so reflektiert ist, dass er wirklich in 2 Jahren das Zepter übergibt an die Lute oder wen auch immer.
Ja.
Genau, im Aufsichtsrat. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich hoffe, dass man da konsequent bleibt, auch was Till Grönemeyer gesagt hat auf der Bühne. Das sind frische Gedanken, finde ich super beim VfL, dass man jetzt mal wirklich auch mal ein Neudenken anstrebt. Und wenn das wirklich so umgesetzt wird, dann kann man sich darauf freuen. Und da hoffe ich jetzt einfach drauf, ja.
Genau, es kommen auch mit Till Grönemeyer, einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der in diesen Gremien dann auch eher jünger ist noch, mit Mitte 40, ja, auch wenn er nicht mehr ganz jung ist, viele Erfolge hat, der da richtig frische, neue Ideen einbringen will. Wie gesagt, konkret geworden ist er noch nicht, aber er ist sehr erfolgreich in der Startup-Branche. Man will auch den Unterstützerkreis erweitern, man hat starke Partner schon, das kristallisierte sich ja schon im Wahlkampf heraus mit Vonovia an Fitgau zum Beispiel, mit Hubertus Fiege, einer nicht ganz unwichtigen, dem Chef einer nicht ganz unwichtigen Brauerei, die da mitarbeiten wollen. Man will die Basis der Unterstützer, auch der wichtigen Unterstützer, da auch verbreitern. Ja, und man will mit der Geschäftsführung im Austausch sein, nicht alles laufen lassen, aber auch nicht ins operative Geschäft eingreifen. Mhm. Also ich erwarte, dass das Team wirklich mit seinem Netzwerk, mit seinen Ideen, Technologie ist ein Thema, was vorangetrieben werden soll. Ja, vielleicht gibt's dann vielleicht irgendwann auch mal eine Mitgliederversammlung. Ich weiß nicht, ob es rechtlich, technisch schon umsetzbar ist, aber wo man nicht vor Ort sein muss und trotzdem abstimmen kann, dann hätte man eine breitere Basis.
Das hat viele
Basis.
Auch geärgert, ne?
Genau, ja, also letztlich.
Wie hätte man es anders?
Letztlich haben das Team 4% der Mitglieder gewählt.
Mhm.
Das ist jetzt, man stelle sich das mal in der Politik vor, aber gut, das ist kein VfL-Problem, das ist überall so.
Ja.
Ja, ich finde auch, das ist vielleicht die erste Aufgabe von Team Zukunft, wirklich die gesamte, den gesamten
ganz
VfL
wichtig
hinter sich zu bringen und wirklich direkt auch mal Zeichen zu setzen, sich vor allem auch hinter Dieter Hecking, Dirk Duffner zu stellen. Das haben sie geschlossen gezeigt bei der Mitgliederversammlung, aber das jetzt auch wirklich auszuleben und mit einem guten gemeinsamen Gefühl in die neue Saison zu starten, das wäre für mich so das erste Zeichen, das gesetzt werden muss, dass das eine gute Basis schafft.
Ja, hinter Duffner, Hecking und natürlich auch hinter Ilja Kenzig, dem ich würde sagen, wichtigsten Mann beim VfL Bochum. Und sowohl am Samstag als auch im Vorfeld hat das Team ja auch klar gemacht, dass sie auf diese drei setzen.
Ja.
Und ja, da entsteht jetzt ein Ideenpool, sage ich mal. Da wird sicherlich kontrovers diskutiert und sich nicht immer gleich einig sein.
Es bleibt auf jeden
Aber
Fall
was
spannend.
Christian sagte, das ist der allererste Schritt, jetzt diese zwei Lager, die es gab und vielleicht auch heute noch gibt,
ja,
wieder zu vereinen, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen.
Da gucken wir auf jeden Fall weiter drauf. Aber für den Moment schließen wir mal das Kapitel Vereinspolitik ab. Machen wir Haken dran. Wahl ist gelaufen. Jetzt müssen wir eh auch erstmal abwarten, was passiert. Wir können ja langsam mal wieder Richtung Saisonverbreitung schielen. Da passiert ja auch mal wieder sportlich bald was. Und wir wissen jetzt auch ein bisschen genauer, mit wem. Also noch nicht ganz genau, leider. Also
stimmt, Vormann.
Genau, ja. Kann man so sagen. Transfers sind getätigt worden. Beziehungsweise erstmal, da können wir vielleicht als erstes drüber reden, hat Panevic seinen Vertrag verlängert bis 2028. Super Perspektive für ihn, oder auch, also auch für den VfL, ihn perspektivisch lang zu haben, oder? Auch als
ganz wichtiges Signal, kurz und knapp, toller Perspektivspieler und jetzt hoffen wir alle, dass er in der zweiten Liga richtig durchstartet.
Für mich schon fast kein Perspektivspieler mehr, fast ja schon einer der erfahrensten VfLer, wenn man es so nimmt, oder einer der
von
am längsten beim VfL
bleiben
dabei ist.
Aber viele Profi-Einsätze hat er
natürlich
jetzt noch nicht
gehabt. Aber ich finde, und da kann man die zweite Liga für ihn zumindest auch als Chance sehen, sich jetzt wirklich den nächsten Schritt zu machen, sich weiterzuentwickeln und dann glaube ich auch, dass Mats Panevich ein ganz, ganz großer Baustein im Wiederaufstieg sein kann.
Ja. Ja, ansonsten sind 5 weitere gekommen über die letzten 2 Wochen, ne? Also ist schon ordentlich was dabei gewesen. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Leo Morgalla, Colin Kleine-Bekel, Philipp Strumpf, Francis Onyeka und Mathis Clérissia. So, was ist für euch der größte Knaller? Womit fangen wir an?
Der größte Knaller? Ja, das größte Talent hat zweifellos Francis Onyeka. Sehr begehrter Spieler. Leider nur, aber finanziell auch anders nicht machbar, weil Leverkusen das auch gar nicht will, weil man selber da sehr große Stücke drauf hält. Nur auf Leihbasis ohne Kaufoption. Der Junge ist 18. Haken kommt aus der Jugend, muss also erstmal zeigen, dass er auch im Männer-Profifußball sich durchsetzt, aber bringt technisch, taktisch, spielerisch unheimlich viel mit. Da hält man große Stücke drauf und da bin ich besonders gespannt drauf.
Schließe ich mich sofort an, habe ich mich sehr gefreut, als das bekannt gegeben worden ist, weil er fußballerisch top ist, hat auch schon Profi-Erfahrung gesammelt, sogar Champions-League-Erfahrung, wurde letztes Jahr gegen Salzburg eingewechselt, ich meine sogar für Florian Wirtz, hat ein Megatalent und ist, glaube ich, auch jetzt schon, auch wenn er nur 18 ist, ein großer Charakter, war Kapitän der U19, Fritz-Walter-Medaille gewonnen, glaube ich, in der B-Jugend, ist wirklich ein ganz toller Spieler und ich glaube, auch wenn er nur eine Saison reicht, um wieder aufzusteigen und wenn er einem da helfen kann, dann ist das ja schon genug.
Ja, grundsätzlich war der Fokus erstmal auf der Defensive, weil es da 4 Stammspieler den Club verlassen haben. Diese Lücken hat Dirk Dufner schon gestopft. Leon Morgalla, auch ein großartiger Perspektivspieler, der innen wie rechts außen hinten spielen kann. 20 Jahre ausgeliehen, aber mit Kaufoption, die auch machbar wäre, wenn er einschlägt. Colin Kleine-Bekel, spielstarker Innenverteidiger, ergänzt sich hervorragend zu Philipp Strompf, der erfahrenste ist von den neuen bisher, der einzige erfahrene, kann man sagen, 27.
Das ist schon der älteste wohl. Quasi, ne?
Der steht dann mehr so für die Robustheit, also die Verteidigung steht soweit. Vielleicht kommt noch ein erfahrener Routinier, schauen wir mal.
Und die Flügel sehe ich auch noch in Gefahr, aber ich schließe mich auch an, ich finde jetzt auch was auch Dieter Hecking gesagt hat, auch mal ein 32-Jähriger würde dem Verein jetzt mal ganz gut tun, weil man ist schon deutlich jünger als letzte Saison jetzt schon und klar, Toto Lucia ist in der Mannschaft, aber steht nicht mal auf dem Platz. Man braucht jetzt irgendjemand, der da den Ton angeben kann. Und das wäre für mich so die nächste große.
Philipp Hofmann wird einer sein, der den Ton angibt. Auch auf Maxi Wittek, Felix Paslak wird man zählen. Philipp Hofmann auf jeden Fall. Wittek, Paslak, warten wir mal ab. Ja, natürlich muss ich noch einiges tun. Du hast es angesprochen, Priorität hat im Moment Linksaußen, Rechtsaußen, auch ein Backup für Maxi Wittek wird noch gesucht. Ansonsten hängt aber Stand jetzt sehr viel davon ab, wer den Verein noch verlässt. Mhm. Bleiben Matus Pero, Ibrahima Sissoko? Ja, sportlich wunderbar, finanziell schwierig, weil es dann keine Transfererlöse geben wird. Nur für Sissoko kann man noch viel einnehmen. Und das Budget ist, so hat man es im Moment, eher aufgebraucht. Also es müssen jetzt erst Spieler abgegeben werden. Lukas Daschner ist zum Beispiel auch noch ein Kandidat. Auch Moritz Bruschinski, weiß man nicht genau, was passiert. Ja, und das ist im Moment das Problem auch für Dirk Dufner, neue Spieler nicht holen zu können, weil schlicht nicht genug Geld aktuell da ist. Man wird sehen, wie das neue Präsidium darauf einwirkt, ob man sagt, wir gehen ein bisschen mehr ins Risiko und holen schon neue Spieler, bevor wir Wechselkandidaten verkauft haben. Ja, wird sich zeigen.
Wäre für mich wünschenswert. Auch ein Kandidat, der jetzt neu dazugeholt worden ist, Matthias Clarissia, ist ein ganz spannender Spieler, weil ich glaube, der steht bei nicht vielen Vereinen ganz oben auf dem Scouting-Zettel. Ist Absteiger jetzt in der dritten französischen Liga gewesen, hat da gut performt, 10 Tore. Aber ist, glaube ich, das, was man vielleicht einen Hochrisikospieler nennen würde. Klar, war ablösefrei, da kann man meistens nicht viel falsch mitmachen. Hat also eigentlich nur Luft nach oben. Und ich hoffe, dass der vorne das Tempo mitbringt.
Tempo hat er.
Und die Großbaustelle Stürmer mal.
Ja, ich habe mir den schon mit Hilfe von Create Football schon mal näher angeguckt. Schreibe ich noch, könnt ihr dann nachlesen. Ist ein sehr robuster Spieler, der viel Tempo mitbringt. Kein klassischer Mittelstürmer, sondern eher einer, der dann in der Doppelspitze funktionieren kann oder auch auf den linken Flügel ausweicht. Aber großer Haken, wird im August 23, hat bisher dritte französische Liga gespielt. Ja. Da wird man sehen, wie Christian sagte, er kann einen Sprung machen. Die Entwicklung gerade im letzten halben Jahr war sehr positiv. Deswegen hat der VfL zugeschlagen. Finanziell kein großes Risiko. Ja, man kann fast nur gewinnen.
Genau.
Und aber so man sollte halt auch nicht zu viel erwarten von ihm.
So kann es halt auch funktionieren. Das war auch ein Punkt. Ich habe mich nach der Mitgliederversammlung mit Mitgliedern unterhalten, mir ein Stimmungsbild gemacht. Und da war vor allem großer Frust, was die aktuelle Transferpolitik angeht. Und dann denke ich mir aber, ja, aber einem ist halt auch ein Stück weit die Hände gebunden. Und mit solchen Spielern kann es natürlich funktionieren. Das ist dann natürlich keine Garantie. Aber da muss man halt auch Vertrauen schenken, Zeit ein Stück weit lassen und dann hoffen, dass das Trainerteam und die Taking, und da bin ich mir sehr sicher, dass sie da exzellent drin sind, diese Spieler fördern und ausbilden kann. Und dann bin ich mir sicher, dass man da mit einem guten und stabilen Kader stehen kann. Ja.
Man muss auch sagen, etliche Zweitligisten haben vielleicht schon etwas mehr gemacht. Viele Zweitligisten haben aber auch noch viel weniger gemacht, wenn ich mal in die Nachbarschaft gucke. Bei Schalke 04 ein riesen XXL-Kader, bisher ein Zugang, da tut sich noch fast gar nichts. Die müssen auch erst verkaufen. Ähnliches Problem, nur noch schlimmer als beim VfL Bochum. Ja, also VfL Stand jetzt, würde ich sagen, ist auf einem guten Weg, aber es muss sich auch noch einiges tun.
Und da schreibe ich so, ja.
Ja. Absolut. Nimmt also Form an, aber wir wissen noch nicht ganz welche, das neue Team für die kommende Zweitligasaison. Es tut sich noch viel. Wir können gerne auch mal sprechen über eure Wünsche und Hoffnungen, was Transfers noch angeht. Schreibt das gerne noch in die Kommentare, dann sprechen wir da noch drüber. Vielleicht hat sich in der Woche ja auch schon wieder ein neuer Stürmer dann getan beim VfL. Wir werden es sehen. Was wir auch sehen werden als Überleitung ist, was Mitte August passiert in der ersten Runde DFB-Pokal, die ja für den VfL historisch immer ein Knaller ist. seit gestern steht fest, es geht nach Berlin zum BFC Dynamo Berlin, ein Regionalligist. Ja, ist machbar, oder?
Ja, Pflicht.
Also.
Verhext.
Ja. Ist ein Viertligist, aber ein toller Traditionsverein. Es gibt gute Kontakte in der Fanszene. Man mag sich, man schätzt sich. Alle freuen sich schon auf die Partie dann bei Dynamo Berlin. Und sportlich absolut, ja, nicht nur machbar, sondern ein Pflichtsieg. Mhm. Diesmal muss der VfL Bochum, anders als in den letzten beiden Jahren, die erste Runde einfach überstehen. Auch da läuft die Transferphase noch. Auch da gibt's über 500.000 Euro zu gewinnen. Ja. Die helfen können.
Ja, und ich finde, es ist nicht nur überstehen die erste Runde. Ich finde, es darf auch gerne mal ein 5-0 oder ein 6-0 sein, einfach um mal mit einem positiven Zeichen in die Saison zu starten. Weil das war ja letzte Saison direkt mal ein Tiefschlag, das aus der ersten Runde. Und danach kamen 10.
Ja. Und da wussten
wobei
wir
die
noch
zweite
nicht
Liga diesmal schon dann 2 Spieltage hinter sich hat.
Genau. Deswegen, also, man ist im Rhythmus.
Das dritte Pflichtspiel.
Man ist im Rhythmus, man kann aber trotzdem einfach mal ein Zeichen auch für die Fans setzen, fände ich schön. Und dann geht's in der ersten Runde nach Berlin und dann geht's im Finale nach Berlin und dann schließt sich der Kreis. Das ist so meine Wunschvorstellung.
Das hast du wunderschön gesagt. Spricht das blau-weiße Herz in dir, ne? Sehr schön. Ja, nächste Woche sind wir vielleicht in einigen Punkten schon schlauer, was Transfers vielleicht angeht, vielleicht auch, was das Präsidium bis dahin so verzapft, gar nicht negativ gemeint. Und wir sprechen uns dann nächste Woche nochmal. Ich sage danke fürs Zusehen, Zuhören und bis dahin.
Danke.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.